Also Kunst bereichert mich. Und ich darf es jetzt professionell betreiben. Wir sind ja bald in einer Kunsthalle tätig und dort bringen wir Kulturgeschichte und Kunst zusammen. Das finde ich wahnsinnig spannend. Insofern wird Kunst jetzt mein Leben noch viel mehr prägen.
Kunstblick, der Podcast rund ums Sammeln.
Kunstwerke sind mehr als nur Objekte an der Wand oder Skulpturen im Raum. Sie sind Zeugnisse unserer Geschichte, Träger von Identität, Erinnerung und ein Erbe, das von Generation zu Generation weitergegeben wird.
Doch dieses Erbe ist verletzlich. Der Schutz dieser Kulturgüter zählt zu den zentralen Aufgaben unserer Zeit. Es ist ein komplexes Feld, das von internationaler Politik über Landesgesetze bis hin zur täglichen Arbeit in unseren Museen reicht.
Kaum jemand kennt dieses Spannungsfeld besser als unser heutiger Gast. In dieser Kunstblick-Episode begrüßen wir Professor Dr. Eckart Köhne. Er ist nicht nur Direktor des Badischen Landesmuseums in Karlsruhe und seit 2025 auch Leiter der staatlichen Kunsthalle Baden-Baden, sondern war auch viele Jahre Präsident des Deutschen Museumsbundes und damit die Stimme von rund 7000 Museen in Deutschland.
Wir, das sind Andreas Maurer und Sascha Worrich, sprechen mit ihm über seine Begeisterung für Archäologie, die Herausforderungen der Museumsarbeit im 21. Jahrhundert und die brisante Frage, wie wir unser kulturelles Erbe in einer unsicheren Welt wirksam schützen können. Freut euch auf ein spannendes Gespräch über die Verantwortung für unsere Kunst und Kultur. Viel Vergnügen!
Also es ist eigentlich eher eine Kulturleidenschaft. Ich bin ja klassischer Archäologe, Sie haben es eben gesagt. Und glaube, der Auslöser waren zum einen die Reisen, die ich mit meinen Eltern gemacht habe. Wir sind ganz klassisch in den Italienurlaub gefahren und eben nicht immer nur an den Strand. Aber es gab auch zwei Ausstellungen, die mich sehr beeindruckt hatten. Das war 1976 die erste Kykladen-Ausstellung in Karlsruhe. Da war ich 9, das fand ich total faszinierend. Und im Jahr drauf die große Staufer-Ausstellung in Stuttgart. Die sehr viel Älteren erinnern sich. Das war ein nationales Event in Deutschland. Und das hat sich irgendwie eingeprägt und Archäologie war immer mein Berufsziel. Ich habe das relativ konsequent verfolgen dürfen mit der Unterstützung meiner Eltern und von daher bin ich so in diese Kulturszene gekommen und auch letztlich ans Museum. Die Kunst ist für mich immer schön und immer dabei, aber selten beruflich gewesen. Das ändert sich jetzt.
Wenn Sie sagen, auf der einen Seite die Kunst der Kykladen, auf der anderen Seite die der Staufer. Die Kykladen, wenn ich es jetzt recht im Kopf habe, ist ja doch eine sehr reduzierte Kunst, eine sehr klare Linien. Die der Staufer ist doch etwas opulenter.
Ich glaube, als Kind hat mich das Event so fasziniert, dass man da hinfährt, also auch nach Stuttgart, dass man lange in der Schlange steht, dass viele Menschen dabei sind, dass man also wirklich anstehen muss, um Kultur und Kunst zu sehen. Dann war natürlich bei den Staufern, gab es viel Gold zu sehen und schöne Dinge. Ja, Kykladen, das war halt das Karlsruher Schloss, das man auch dann wahrgenommen hat, vielleicht zu einem frühen Zeitpunkt. Und ich glaube, damals war es eher so ein bisschen das Drumherum. Da war man noch nicht so in den thematischen Dingen drin, aber ja, das waren so Begleiterscheinungen. Dann wollte mein Vater den Katalog kaufen bei den Staufern, der war ausverkauft, den musste man bestellen. Das kam dann irgendwie, oder der letzte Band kam später und so. Das war irgendwie so ein Ereignis, was auch den Alltag mitgeprägt hat. Und ich glaube, das war der eigentliche Auslöser und nicht jetzt ein Reliquiar oder eine berühmte Kykladenskulptur.
Sie leiten ja mit dem Badischen Landesmuseum inzwischen eines der größten Häuser in Deutschland mit einer enormen Bandbreite an Werken von Archäologie über Kunst bis Design. Was ist heute die wichtigste Aufgabe von so einem Universalmuseum in der Gesellschaft?
Also wir sind eigentlich das Museum für Baden, ja. Bis Baden-Württemberg gegründet war, waren wir das kulturgeschichtliche Haus dieses Landes. Jetzt sind wir es des Landesteils. Und ich denke, die Hauptaufgabe ist natürlich das kulturelle Erbe, was man uns anvertraut hat, also das bewegliche Erbe von den Bodendenkmälern und den archäologischen Grabungen, die Denkmalpflege gehört nicht dazu, aber eben die archäologischen Funde, vor allem des 19., frühen 20. Jahrhunderts, dann die ganzen Dinge, die ja aus dem Mittelalter und den späteren Epochen gekommen sind, vor allem sakrale Kunst natürlich, aber auch zeitgenössisches Design des 20. Jahrhunderts, Jugendstil, solche Dinge, vieles davon eben mit Bezug zu Baden. Wir haben hier eine große Majolika-Produktion gehabt. Seit dem Beginn des 20. Jahrhunderts haben wir eine riesige Sammlung zum Beispiel und dieses Erbe gilt es erstmal zu erhalten. Ich glaube, das ist unser Grundauftrag Wobei in der heutigen Diskussion natürlich das Museum daran gemessen wird, was es an Projekten, Ausstellungen, Vermittlungen und ähnlichen Dingen tut. Und das ist eben das, ja, sagen wir mal, nach außen sichtbare Standbein unserer Arbeit. Da müssen wir auch zeitgemäß sein, müssen Menschen erreichen, müssen irgendwie ja Teil des bürgerlichen Dialoges bleiben. Das ist, glaube ich, eine wichtige Aufgabe, denn der Kulturbegriff wandelt sich ja ganz stark. Und so die bürgerlichen Schichten, die noch vor 20, 30 Jahren so ein Rückgrat dieses Kulturbetriebs waren, die wandeln sich eben auch. Und da muss man sich ganz neu reinfinden.
Aber wenn ich da kurz fragen darf, was wandelt sich da? Also wie sieht dieser Wandel aus, beziehungsweise wie betrifft es das Museum?
Also als das Museum nach dem Krieg, nach Wiederaufbau 1966 geöffnet hatte, war das eine ganz kleine Ausstellung. Es gab Glasvitrinen, die Beschriftungen waren ungefähr 2,5 Zeilen mit Inventarnummer, Datierung. Und sie mussten das Wissen eigentlich mitbringen, wenn sie davon was haben wollten. Ja, weil sie das Wissen aber hatten, das wurde vermittelt. Ja, sie haben in der Schule noch Latein ganz selbstverständlich gelernt, teilweise Griechisch. Sie hatten Kunstunterricht, ihre Eltern haben sie in die Oper mitgenommen. Also es gab dieses kulturelle bürgerliche Leben und das war auch die Schicht, die in die Museen ging. Und dann kam eben eine Phase, wo sich das ein bisschen verändert hat, wo man versucht hat, aus dieser Nische, zu der es zunehmend wurde, eben ein bisschen ja, weitere Schichten zu erreichen, hat man begonnen, mehr zu erklären, zu kontextualisieren, die Kulturvermittlung zu stärken. Das war alles so, ja, wie Hilmar Hoffmann das mal für Frankfurt formuliert hat, Kultur für alle, das war ja so ein Schlachtruf. Ob wir das eingelöst haben, ist die Frage, aber die Museen haben sich jedenfalls sehr bemüht, das zu tun, bürgernäher zu werden, auch niedrigschwelligere Wissensangebote, Vermittlungsangebote anzubieten. Da hat sich eben einiges wirklich verändert. Und der digitale Wandel oder überhaupt die Digitalisierung beschert uns jetzt viele Generationen von Menschen, die wirklich schon digital aufgewachsen sind und die haben wieder einen ganz neuen Hintergrund und auch auf den müssen wir neu reagieren, damit wir eben ja weiter wirklich Menschen erreichen für das, was wir tun.
Sie haben gesagt, das Museum wurde 1966 neu eröffnet. Das ist auch Ihr Geburtsjahrgang, wenn man das so sagen darf. Sie kommen auch aus Karlsruhe, kennen also das Museum von der Pike auf, kann man sagen, es ist mit Ihnen gewachsen. Wünschen Sie sich manchmal unter Anführungszeichen vielleicht die gute alte Zeit zurück, wie Sie als Kind, als Jugendlicher durchs Museum gegangen sind?
Nein, die wünsche ich mir wirklich nicht zurück. Also dafür bin ich irgendwie nicht gemacht. Ich bin zwar Archäologe, aber das ist eine wissenschaftliche Tätigkeit. Wenn es um den Menschen selber geht, der im Heute und Hier und Jetzt leben will, dann sollte man doch, wie soll man sagen, positiv in die Zukunft gucken und wirklich was Modernes und Neues machen. Und das Schlimmste für ein Museum ist wirklich, wenn es beginnt, sich mit Konzepten des 19. Jahrhunderts zurückzuziehen in so eine Nussschale wieder oder Schneckenhaus. Das ist kein guter Weg.
Sie sind seit 2014 Direktor des Badischen Landesmuseums, seit 2025, also seit diesem Jahr, Direktor der staatlichen Kunsthalle Baden-Baden und Sie waren bis 2022, also bis vor 3 Jahren, Präsident des Deutschen Museumsbundes. Ein Schwerpunkt Ihrer Arbeit, wenn ich das so formulieren darf, ist der Schutz beweglicher Kulturgüter. Ein relativ sperriger Begriff, vielleicht für unsere Hörerinnen und Hörer. Was genau verbirgt sich da dahinter und warum ist der gerade so aktuell wie vielleicht nie zuvor?
Also in meiner aktuellen Arbeit betrifft es die Sammlungen unseres Museums, die ziemlich umfangreich sind, die man pflegen und erhalten muss. In der übergeordneten Perspektive, gerade auch zum Beispiel für sowas wie den Museumsverband oder den Deutschen Museumsbund, geht es eben darum, Kulturgut aktuell zu schützen. Und das betrifft verschiedene Faktoren, insbesondere wenn man es in einem etwas größeren Rahmen sieht, halt die Zerstörung von Kulturerbe durch Baumaßnahmen, aber auch durch illegale Dinge wie Raubgrabungen, Sondengänger und solche Sachen, die eben teilweise auch nicht lizenziert unterwegs sind. Im Ausland betrifft es Kriegshandlungen. Wir haben wieder im Ukraine-Krieg gelernt, dass die Kultur ein Kriegsziel Nummer 1 ist und die Kunst. Wir wissen das auch von Konflikten innerhalb der islamischen Welt, wo aus religiösen Gründen Kultur vernichtet wird oder Kunstwerke. Also das sind ja die Herausforderungen, um die es dabei geht. Wie gesagt, in meiner jetzigen beruflichen Perspektive ist es der kleinere Blick auf unsere Sammlungen, aber das ist aufwendig genug, denn Sie haben es vorhin skizziert, wir haben ja wirklich von allen Gattungen und Epochen viele wunderbare Dinge, teilweise auch wirklich herausragende Stücke, aber eben auch viele, die eigentlich so einen archivalischen Wert haben, weil sie eben die Landeskultur abbilden über viele Jahrhunderte und die zu erhalten, auch wenn sie nicht im Rampenlicht stehen, sondern im Depot liegen. Das ist eine Aufgabe, die sehr komplex und umfangreich ist, die selten gesehen wird und deswegen, sagen wir mal, auch von der Öffentlichkeit nicht so gefordert wird, wie jetzt ja die glanzvolle Ausstellung, die sie vielleicht auch mal machen dürfen.
Das Thema Kulturschutz beziehungsweise auch das Kulturschutzgesetz betrifft ja jetzt nicht nur Museen, sondern eben auch den privaten Kunstmarkt und Sammler. Aus Ihrer Sicht, wo sehen Sie die größten Reibungspunkte beziehungsweise auch vielleicht Missverständnisse zwischen dem Gesetz, zwischen den Zielen des Gesetzes und dem Markt und der Sammelleidenschaft?
Also man muss vielleicht von zwei gesetzlichen Themen reden. Das eine ist ja die EU-weite Regelung, die es seit 1993 gibt für Ein- und Ausfuhren innerhalb der EU und außerhalb der EU. Das ist ein Recht, das in den Ländern gar nicht, wie soll man sagen, bearbeitet werden kann. Das müssen wir umsetzen. Das geschieht auch, wie gesagt, seit über 30 Jahren. Und das zweite ist dann das deutsche Kulturgutgesetz, das primär eben den Handel mit Kulturgütern, den Umgang mit Kulturgütern innerhalb der EU regelt. Also das sind zwei Punkte. Und ja, ich glaube, man könnte das auf einen Begriff bringen, das Thema der Transparenz. Ja, also das ist, glaube ich, so ein Kernpunkt, denn wenn man den Weg von Kulturgut und Kunst verfolgen möchte, zum Beispiel, ja, weil man illegalen Handel unterbinden will, das ist ja eins der Ziele des Gesetzes, oder weil man bewahren will, das betrifft die Denkmalpflege, dass man Bodenfunde, sagen wir mal, schützt oder Teile von Gebäuden, so etwas, ne, das ja, Säulen, Gitter, Balustraden und ähnliches wird ja vieles in Verkehr gebracht. Und das Dritte ist eben, dass man sich schon seit über 100 Jahren oder noch länger in eigentlich allen Ländern darauf verständigt hat, dass es auch so einen Restbestand an Dingen gibt, die so wertvoll sind und so wichtig im kulturellen Erbe, dass sie national wertvoll sind und eben nicht abwandern dürfen. Und wenn Sie diese Ziele verfolgen, müssen Sie natürlich wissen, welches Kulturgut, welche Kunst verhandelt wird, bewegt wird, außer Landes gebracht wird, eingeführt wird. Und das können Sie nur, wenn Sie Transparenz herstellen. Und das ist etwas, was, sagen wir mal, im Kunsthandel nicht immer hilfreich ist. Ja, denn der Kunsthandel hat ja natürlich wirtschaftliche Interessen, sowohl der Verkäufer als auch der Händler. Und es ist ein sehr dynamischer Markt mit enormen Preissteigerungen, je nachdem, aber auch großen Verlusten bei bestimmten Objekten. Also es ist auch ein spannendes Geschäft, mit Kunst und Kulturgut zu handeln. Und es funktioniert umso besser, würde ich sagen, je mehr begeisterte Sammler Sie haben, die eben wirklich von einem starken Kaufwunsch getrieben sind. Und das wird je schwieriger, je transparenter so ein Verfahren abläuft. Ich glaube, das ist ein Punkt, der einfach Problem darstellt. Denn das ist natürlich auch so, das sage ich jetzt mal mit dem Beispiel Archäologie. Man hat in den letzten Generationen eigentlich schon immer Zehntausende, Hunderttausende wirklich illegal aus den Herkunftsländern verbrachte Objekte verhandelt, ohne Herkunftsnachweise. Das war eine gängige Praxis, ja, über Jahrzehnte und fast sagen Generationen. Und das ist natürlich eine Praxis, die man unterbinden muss, auch zum Schutz im Übrigen der Käufer vor allem und auch der Händler. Das kann ja wirtschaftliche Einbußen geben, wenn es da zu Problemen kommt. Und auch hier Transparenz herzustellen, ist ein schwieriges Geschäft.
Wie könnte ich mich als Sammlerin, als Sammler aber vielleicht absichern, gemäß dem Fall, ein Händler, eine Händlerin bietet mir eine hübsche Figur an, sagt, die kommt aus Ägypten, ich habe vielleicht mal was vom arabischen Frühling gehört, dass da Museen ausgeräumt worden sind in Ägypten oder in der Umgebung. Er sagt, es gibt keinen Herkunftsnachweis, mir gefällt die Figur aber gut, der Preis stimmt auch. Was wäre jetzt meine Verpflichtung als Sammlerin, als Sammler? Welche Schritte muss ich einleiten eigentlich?
Also Sie sollten als Sammler ja nur Dinge kaufen, von denen Sie wissen, dass Sie sie rechtlich sicher erwerben dürfen. Und eine Antike ohne Herkunftsnachweis, ja, da liegt der Verdacht sehr nahe, dass das kein rechtlich abgesicherter Verkauf ist. Deswegen würde ich davon die Finger lassen. Ägyptische Kleinkunst ist vielfach im Umlauf und würde der empfehlen, zu einem seriösen Händler zu gehen, der zumindest, sagen wir mal so ab den 70er Jahren oder so eben zum Beispiel den Weg dieses Objekts durch den Kunsthandel belegen kann. So, und dann kriegen Sie auch was Schönes, vielleicht nicht genau das, was Sie im ersten Anlauf hatten haben wollen. Aber das wäre meine Empfehlung, so vorzugehen. Man sollte sich versuchen, über die Herkunft des Objektes gewiss zu sein. Wenn das fraglich bleibt, wenn das schwierig ist, dann sollte man sich vom Händler eine Bestätigung geben lassen, also einen Käuferschutz geben lassen, dass man das ausgelegte Geld ersetzt bekommt, wenn halt rechtliche Probleme da entstehen. Ja, und wie gesagt, Antiken kaufen. Also ich würde es nicht tun, weil man davon ausgehen kann, dass eben wirklich viele gestohlene, illegale Ware dabei ist und ich würde das nicht dadurch fördern, dass ich so ein Stück kaufe.
Angenommen, ich habe jetzt in meiner Sammlung ein Bild von den Großeltern geerbt. Sagen wir, es handelt sich um eine Zeichnung von Kirchen oder so. Sie hatten es vorhin schon erwähnt, es gibt ja auch Arbeiten, die sozusagen vom Staat geschützt sind oder auf die das Kulturgutschutzgesetz zutrifft. Was muss ich beachten, wenn ich sowas verkaufen möchte? Gibt es da auch Dinge, auf die ich achten muss? Oder kann ich da eigentlich recht frei agieren?
Also sie können frei agieren, sie müssen halt die Vorgaben des Kulturgutschutzes betrachten. Und im Kern geht es darum, dass sie eben überprüfen müssen, ob das nationales Kulturgut sein könnte. Also es gibt dort Altersgrenzen, die liegen je nachdem, eine Tabelle, ich müsste jetzt mal gucken, ob sie von einem Bild, einer Zeichnung oder so etwas sprechen. Also wenn sie es innerhalb der EU veräußern wollen, dann ist es bei Zeichnungen 75 Jahre Alter, da ist man bei Kirchner drüber. Die Wertgrenze liegt bei 50.000 Euro. Man kann das über der zentralen Homepage sofort einsehen. Es ist unwahrscheinlich, dass die Zeichnung über diesem Wert liegt. Das heißt, da sind Sie auf der sicheren Seite. Anderer Punkt ist der, greift das EU-Recht. Ich habe mich mit dem Thema Kirchner kurz beschäftigt. Viele der Werke sind ja aus der Schweiz verkauft worden oder dort auch entstanden. Das ist nicht EU. Das heißt, Sie müssten unter Umständen nachweisen, dass dieses Gemälde, diese Zeichnung dann rechtmäßig in die EU gekommen ist. Und wenn Sie aber zum Beispiel noch, wie Sie sagten, der Großvater war es, der hat es vielleicht bei einer Schweizer Galerie gekauft, wenn Sie da die Papiere noch haben, das wird so sein, in einem ordentlichen Haushalt, dann sind Sie völlig auf der sicheren Seite.
Frage ich ganz salopp nach, im öfters den Begriff des Kulturgutes schon gebracht, aber wer legt überhaupt fest, dass es ein Kulturgut ist oder beziehungsweise, dass es für die Identität einer Gesellschaft, einer Gemeinschaft überhaupt wichtig ist?
Also Kulturgut ist ja ein ganz breiter Begriff, also da gehört ja mittlerweile wirklich viel dazu, bis hin zu den sehr teuer gehandelten Oldtimern und solchen Dingen. Ich glaube, der Begriff ist nicht geschützt und auch nicht definiert und was Kulturgut ist, entscheidet letztlich jeder selbst. Was national wertvolles Kulturgut ist, das entscheiden die Länder, die Bundesländer und der Bund in Deutschland. Es gibt Listen, auf denen allerdings sehr wenige Objekte stehen. Es gibt natürlich Vorgaben für Denkmalschutz, also Ensembleschutz und ähnliche Dinge. Und wenn eben ein Objekt jenseits einer gewissen Wertgrenze verhandelt wird, dann wird überprüft, ob das national wertvolles Kulturgut sein könnte, das eben schützenswert wäre. Aber das ist wirklich eine absolute Ausnahme. Das müsste schon ein Objekt mit einer ganz besonderen künstlerischen oder historischen, ja, Bedeutung sein. Und ich würde mal vermuten, dass die nicht auf dem sogenannten Dachboden auftauchen, den es ja sowieso nicht gibt. Also ich würde doch denken, dass die meisten dieser Objekte bekannt sind. Und wenn man eben wirklich ein wertvolles Gemälde hat, dann kann man das für die Ausfuhr anmelden. Dann wird das geprüft innerhalb von wenigen Werktagen. Und ich kenne eigentlich keine Fälle, wo das zu Problemen geführt hätte. Also es gibt Dinge, die Ausnahmen sind. Zum Beispiel die Holbein-Madonna, die letztlich in die Sammlung Würth gegangen ist. Das war so ein Fall eines Objektes, das das Land eben nicht verlassen konnte. Und das hat eben dann dazu geführt, dass es eben ja letztlich einen Sammler erworben hat, der aber das Bild in Deutschland hat und dankenswerterweise auch zeigt. Also es ist sogar zugänglich geworden und es ist eine wunderbare Lösung für so ein Thema.
Sie im Museum tagtäglich mit Kulturgütern, Kulturschätzen natürlich auch zu tun, Jahrhunderte, Jahrtausende alte Kunstwerke. Was macht das mit Ihnen, nicht nur als Archäologe, sondern vielleicht sogar als Mensch?
Also es ist großartig, sich mit diesen Dingen zu beschäftigen oder sie in der Hand zu haben, sage ich mal nicht. Ich will die Restauratoren jetzt nicht ärgern. Es ist auch wirklich selten, dass man es in der Hand hat. Aber ich bin halt von der Anlage her ein Mensch, der sagen wir mal, seine Gegenwart auch mit der Vergangenheit abgleichen möchte. Also wir sind das Produkt einer langen Entwicklungsphase, auch einer kulturellen Entwicklungsphase. Und in einem Haus wie diesem hier in Karlsruhe gibt es halt für alle dieser Schritte Belege. Und das allein finde ich unglaublich spannend. Und dann ist es aber auch so, dass ja jedes Objekt eine eigene Geschichte hat, wie es hergestellt worden ist, mal kunstfertig, mal einfach, je nachdem. Es hat eine Nutzungsgeschichte, wofür hat es gedient. Und das sind Geschichten aus einer Vergangenheit, die eben, weil sie mit den Objekten so verknüpft sind, so authentisch sind. Und das ist wahnsinnig spannend. Und wenn wir das den Besucherinnen und Besuchern vermitteln können, dann haben wir wirklich einen guten Job gemacht.
Eckhard Köhne, Direktor des Badischen Landesmuseums in Karlsruhe und seit diesem Jahr auch Leiter der staatlichen Kunsthalle Baden-Baden, war in dieser Folge von Kunstblick unser Gesprächspartner.
Das Badische Landesmuseum wird aktuell saniert. Aber auch während der Schließung bleibt es präsent, unter anderem mit Echo, seinem digitalen Magazin. Darin lässt das Museum sein Publikum teilhaben, wie die schönsten Stücke eingepackt und transportiert werden, Dauerleihgaben zurückkehren und die RestauratorInnen Neues zu berichten haben. Falls ihr einmal in der Kunsthalle Baden-Baden vorbeischauen möchtet, dort ist aktuell die Ausstellung »Selber Ort, andere Zeit – 70 Jahre Künstlerbund Baden-Württemberg« zu sehen.
Wenn euch die Folge gefallen hat, lasst uns gerne ein Like da oder schreibt uns etwas in die Kommentare. Tschüss und bis zum nächsten Mal sagen Andreas Maurer und Sascha Worrich.